Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas.
Genau, ich habe jetzt mal den Aufnahmeknopf gedrückt, bevor wir dann noch in irgendwie uralten TV-Zeiten
uns festlabern. Du hast ja angefangen,
ich weiß.
Retro-Geschichten aufzumachen. Und wir sollten wirklich mal die Domain nutzen irgendwie, die du da noch hast.
Die ich noch habe, ja,
genau. Ja, richtig, genau. Ja. Folge 350.
Genau.
Glückwunsch. Wer hätte das gedacht?
Glückwunsch.
Wer hätte das gedacht? Ja, auch dir Glückwunsch.
Ja, danke schön. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt durchspeisen, hätte ich fast gesagt, aber es ist es ja nicht. Ja, aber dass wir halt so lange das Projekt dann doch noch fortführen, ja.
Also wenn man bedenkt, was für andere Projekte gekommen und gegangen sind.
In der Zwischenzeit, ja. Und auch von teilweise denselben Leuten verschiedene Projekte gekommen und gegangen.
Ja, ja, die haben schon, ja, sagen wir es mal so. Und wie, ja gut, ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht ganz unfreiwillig umgezogen. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Ding.
Das nicht, ja. Wir haben ja auch schön weitergezählt, ja, weil...
Genau.
Ja. Aber wie gesagt, andere neue oder auch Projekte, die eigentlich sehr vielversprechend waren, sind in der Zwischenzeit auch schon wieder gestorben, leider, ja.
So ist es. So
naja,
ist es.
Manche Projekte, die zurückkehren sollten, sind leider auch nie wieder aufgetaucht. Ja, ich vermisse ja immer noch ganz schmerzlich den Pod About Pod, ja.
Mhm.
Was ja auch wirklich ein sehr schönes Ding war, aber naja. Vielleicht gut. Müsste man selbst sowas machen, aber finde mal die Zeit.
Ja. Ich bin ja froh, dass wir beide immer so pünktlich zusammenfinden oder so regelmäßig.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, pünktlich ist ja so ein regelmäßig. Ja. Das trifft es dann schon besser, ja.
Ja, da sind wir ja immer ganz gut dabei, genau. Mit der Regelmäßigkeit.
Ja, genau. Wir hatten ja eben, oder ich hatte dir ja schon angekündigt, dass bei mir ab Januar wir ein bisschen flexibler werden müssen, was so den Aufnahmezeitpunkt beziehungsweise dann den Sendetag betrifft, weil bei uns, alle eine unserer Hündinnen ist ja jetzt gerade tragend und da kommen ein paar Welpen im Januar, Anfang Januar ist ja errechnet als Termin. Ich bin mal gespannt und das wird bestimmt lustig. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen drunter und drüber gehen, sobald die erstmal aktiv werden. Am Anfang geht es ja noch. aber dann später muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wir haben auch schon, oder du hast ja auch gesagt, du bist flexibel wie eine Eisenbahnschiene.
Ja, genau, so ist es. So ist es. So kennst du mich doch.
Ja, nur.
Ja, so ist es doch. Gut. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz auf unseren Kooperationspartner hinweisen, bevor wir heute in die Sendung einsteigen. Nämlich die heutige Folge, die kleine Jubiläumsfolge 350, wird auch wieder unterstützt von der Firma Rademacher. Alle Informationen, wie gewohnt, gibt es auf der Seite www.rademacher.de und wir bedanken uns ganz recht herzlich für die freundliche Unterstützung.
Jawohl, vielen Dank.
Jo.
So, kommen wir mal kurz zurück auf die letzte Folge. Da hatten wir ja über die Cebit gesprochen und dass sie ja leider eingestellt wird jetzt oder wurde. Mir ist da ein Artikel über eine Pressemitteilung in die Finger gekommen. Da geht es um die Fotokina nächstes Jahr. Mhm. Die im Mai geplante, also im Mai 2019 geplante Fotokina wurde jetzt auch abgesagt. Beziehungsweise es wurde halt mitgeteilt, dass erst im Mai 2020 die nächste Fotokina stattfinden wird. Es war ja so, dass wir im September letzten Jahres oder diesen Jahres ja erst die Fotokina hatten. Wäre eben ein bisschen, ich fand den Abstand, als sie gesagt haben, wir machen im Mai eine neue Fotokina, ein neues Konzept etc., fand ich schon ein bisschen kurzfristig. Jetzt haben sie gesagt, okay, sie arbeiten noch weiter am Konzept, Veranstalter bzw. Teilnehmer, bla bla bla. Und dass sie halt im Mai 2020 kommen. Ich bin mal gespannt, wie die Fotokina wird. Ja, die Fotokina hat für mich dasselbe Problem wie die Cebit, ja, in dem Bezug, dass ich da auch schon viele Jahre nicht mehr da war. Unter anderem, weil ich sehr glücklich bin mit dem, was ich habe an Fotoausrüstung. Nicht im Markt bin, mir was Neues zu kaufen, weil auch einfach teuer. Ja, gerade was halt so Glaswechsel betrifft, wenn man ein Format komplett wechselt, ist halt nie so günstig. Wenn man vor allem vorher mal Geld in die Hand genommen hat. Und an sich sehr viel News, beziehungsweise wir hatten ja auch schon über Hausmessen gesprochen in Bezug auf die Cebit, ja, was da so ist. Das gibt's ja, oder einige Hersteller machen das ja mittlerweile oder Händler machen das ja auch, gerade im Fotobereich. Da hat man ja auch im Rhein-Main-Gebiet die eine oder andere Veranstaltung, auf der man dann mal ist und sich da vor Ort informieren kann, über die einzelnen Neuerscheinungen auch mal was austesten kann. Für mich hat die Fotokina jetzt nicht mehr so den Reiz oder auch den Stellenwert wie vor 5, 6, 7 Jahren. Ja. Und ja, der Fotografiemarkt ist eh so ein Ding, ja, der hat es ein bisschen schwer im Moment. Gerade dieses komplette Point-and-Shoot-Einsteiger-Segment ist ja mittlerweile vom Smartphone abgelöst worden.
Das ist so, das ist richtig.
Ja. Ja. Aber auf jeden Fall 2020, wie gesagt, die arbeiten an einem neuen Konzept. Ich habe es bei mir im Kalender drinstehen, ob ich es schaffe oder ob ich letztendlich wirklich hingehe, ist die Frage. Ist halt auch so ein bisschen das Ding, was kommt an neuen Sachen. Gerade so was Full-Frame bzw. Vollformat betrifft, ja, und so bin ich mal gespannt, was sich bis dahin noch tut. Auch gerade von unseren Freunden von Panasonic und so, was da an neuen Sachen kommt. Gerade was auch den Bereich 8K Videografie im Bereich DSLR betrifft, bin ich mal gespannt. Da dürfte ja auch einiges noch kommen bis 2020 an neuen Sachen. Vor allem an Firmen, die sagen wir mal so in Anführungszeichen relativ neu in dem Bereich sind. Von daher, vielleicht wird 2020 mal wieder ein Jahr, wo ich auch wirklich auf der Fotokina bin. Aber es ist noch lange hin. Ja, da kann noch so viel passieren.
Das ist noch sehr lange hin, ja. Und das ist auch das Datum, was ein berühmter Analyst rausgehauen hat für die komplett überarbeitete Version der AirPods. Mr. Q hat wieder zugeschlagen und hat gesagt, die komplett überarbeiteten AirPods, die kommen erst Anfang 2020, Quartal 1, soweit hat er sich schon festgelegt. Und dann gibt es in der Zwischenzeit wohl eine Zwischenlösung oder einen Zwischenstep, also AirPods 1,5. 1.5 sagen wir mal, die dann das Ladecase haben, was ja schon lange angekündigt worden ist, und Bluetooth 5.0. Und dafür gibt es auch schon in einer sogenannten Datenbank, wo man die Produkte registriert, der SIG, der Special Interest Group für Bluetooth, zwei Modellnummern für links und für rechts, gibt es dementsprechend differenzierte Modellnummern. Hat damit ja auch zu tun, dass man die Kopfhörer dementsprechend auch als Ersatzteil oder einzeln nachkaufen kann. Deswegen auch zwei Modellnummern. Das wäre die A2031 und die A2032. Und das soll wohl relativ zeitnah kommen, die Zwischenlösung der sogenannten AirPods und die kompletten neuen, wohl auch vom neuen Design her, erst 2020. Bin ich ja mal gespannt, ob es dann auch das Ladecase separat zu kaufen gibt, so dass man die alten upgraden kann, oder ob es das nur dann mit den 1,5ern sozusagen gibt. Mal schauen.
Also, so viel ich mich daran erinnern kann, hatte Apple mal das angekündigt, dass man die Cases auch extra erwerben kann als AirPod-Besitzer, wo wir noch gerätselt hatten, wie die Preise liegen werden. Ich glaube, Q hatte ja auch was gesagt vom ersten Quartal 2019 für das Wireless-Charging. Und dann im Laufe 2020 halt die überarbeiteten. Ja. Dazu passend hat Kuo ja auch noch hier aus der Supply Chain orakelt, dass dass 2019 von Amazon und von Google vergleichbare Produkte kommen werden. Also gerade hier so klassischer Wettbewerb zum AirPod. Und zwar, dass sie halt von dem Erfolg sehr angetan bzw. überrascht waren von Apple mit den AirPods und dass sie da eigene Produkte bringen wollen. Und da redet er ja von der zweiten Hälfte 2019. Mhm. Also würde das für Apple durchaus Sinn machen, wie gesagt, vorher halt nochmal ein Update zu bringen, da entsprechend auch nochmal Interessenten mitzunehmen. Das Schöne ist ja, dass die AirPods auch ohne Probleme funktionieren mit den Android-Geräten. Und klar, es ist halt die Frage, welche Magic würde Google da eventuell noch in ihre Geräte reinbringen? Ja, und wahrscheinlich ja dann auch hier so ein Hallo Assistent, um mal nicht anzusprechen. Und das ist ja so gemunkelt für die ganz neuen AirPods dann 2020. Also dieses Always On, beziehungsweise Always Listening, ja, wo man ja dann hier unsere Amazon-Boxen zu Hause ja immer verteufelt. Ja, das geben wir dann quasi in die AirPods dann nochmal, ja. Inwieweit man das Feature nutzt, ist ja eh eine andere Frage. Macht bei denen, würde ich sagen, auf jeden Fall Sinn. Wenn du sie nicht mehr antippen musst, je nachdem, wann du sie oder wie du gerade beschäftigt bist und hast sie im Ohr, ja, willst du da nicht auch nochmal groß hantieren? Oder kannst du auch nicht hantieren, groß bei dem Wetter, ja, eventuell mit Handschuhen draußen unterwegs, hast die Dinge noch im Ohr. Wäre es ja auch schon wieder schwierig. Wird es durchaus Sinn machen. Aber das mit in Bezug auf Google und gerade auch Amazon fand ich schon sehr interessant. Bin ich mal gespannt, was kommt und inwieweit sie halt Mehrwert bieten können einfach.
Ja, also mit den AirPods hat Apple ja nun wirklich vorgelegt und das Ding hat ja einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad bei den Kunden. Bei mir ja auch. Also ich finde die Dinger ja immer noch extrem genial und seitdem ich sie habe, bin ich damit durchgehend zufrieden, also problemlos, vernünftige Akkulaufzeiten, sehr gut in der Handhabung. Also wenn alle Produkte so problemlos von Apple wären wie diese AirPods, dann würden wir echt im Schlaraffenland leben. Also das wäre echt super.
Ja.
Ja. Also es war ein ganz, ganz großer Wurf von Apple, muss man wirklich so sagen.
Ja, ja, wobei Wireless gab es ja vorher auch schon, ja, unter anderem auch bei Kickstarter. Mittlerweile gibt es da ja 1000 Dinge schon, aber nichts, was irgendwie annähernd halt so ist wie die AirPods, beziehungsweise halt so gut funktioniert wie die AirPods.
Das Gesamtpaket stimmt ganz einfach bei den Dingern. Ja, das ist ganz einfach.
Da merkst du halt auch wieder, ja, wenn halt harte Software, ja, so Klischee das vielleicht mittlerweile ist, ja, oder so oft man es hört, es ist halt nach wie vor immer noch so die Tatsache, ja. Haben Software aus einer Hand und
Ich habe ja gerade ein ähnliches Produkt von JBL im Test. Ich will dem Review nicht vorgreifen. Die sind zwar gar nicht so schlecht, aber sie können den AirPods von der Gesamtperformance ja nicht das Wasser reichen. Ne? Allein schon das Ladecase, was dabei ist, also da kann jemand einziehen. Das Ding ist so groß. Also das sieht aus wie ein Taschenwärmer, so groß ist dieses Ladecase. Also das hat Apple echt gut gebracht mit diesem recht kleinen, kompakten Ladecase. Also ne, echt gut. Aber okay. Das sind andere Baustellen.
Ja, das sind andere Baustellen. Und man sollte nicht während der Aufnahme mit Sachen spielen. Mir ist ein Magnet runtergefallen und ich finde ihn nicht mehr.
Aber Ich hab wirklich professionelle Podcasts gehört und ganz speziell einen Podcast, da haben die noch ganz andere Dinge gemacht. Da kommen wir dann nachher noch zu in der Podcast-Empfehlung. Von daher sage ich, im Podcast-Bereich ist vieles möglich. Und seitdem ich das heute gehört habe, bin ich auch bezüglich Atmo und Hintergrundgeräusche etwas lockerer geworden.
Ah, da hat er sich an der Steckdose festgesetzt. Gut.
Wer? Derjenige, der im Podcast war.
Nein, der Magnet, mein Magnet, der mir runtergefallen ist. Oder die 5 Magnete.
Aber schön, dass du mir so zuhörst, aber auch super.
Ja, auf jeden Fall. Immer. Ich
kann ja jetzt quasi eine Waschmaschine verkauft haben.
Nein, das wäre mir aufgefallen.
Das wäre dir aufgefallen.
Ja. Okay. Im Gegensatz zu dem, was von Frauen gerne behauptet wird, ist der eine oder andere Mann doch multitaskingfähig.
Das weiß ich nicht. Das kommt bei mir ganz auf Tagesform ab. Heute wäre ich das jetzt nicht unbedingt.
Ja.
Bin froh, wenn ich hier halbwegs ins Mikro reden kann.
Also mir macht das Wetter ein bisschen zu schaffen. Ja, gerade wir hatten ja erst noch 15 Grad gehabt, ja, und jetzt quasi wieder um den Gefrierpunkt. Das macht mir irgendwie, man wird alt.
Ich glaube, das hoffentlich ist wirklich, werden wir alt.
Nein, ich meine, wie gesagt, ich denke mal, das ist einfach auch dem Alter geschuldet. Ja. Irgendwie, ja, man ist halt auch keine 20 mehr, ja. Ist halt so. Mhm.
So ist es. Das ist leider so.
Ja, wobei wollte ich noch mal 20 sein.
Oh, mit der Erfahrung von heute schon.
Ja, okay, das ist ja so nicht machbar. Aber nee, ja. Ich glaube auch 20, nee.
Waren coole Zeiten.
Das, ja, an das, was man sich noch so erinnern kann. Aber nee, lass mal gut sein.
Ja, so ist es. Lass mal gut sein. Das hat sich auch Apple in dem Fall nicht gedacht, sondern sie haben jetzt endlich geschafft, wohl ein Zertifizierungsprogramm für das USB-C auf Lightning-Kabel rauszubringen. Und das soll laut Insider-Informationen von MacRumors nächstes Jahr starten. Anfang nächsten Jahres, weil die Gerüchte bezüglich dieses MFI-Geschichte, USB-C-Zertifizierung etc., die gab es ja schon lange, das waberte ja schon lange im Apple-Kosmos umher, da war aber alles nicht valide bisher und das ist jetzt recht valide, weil jetzt auch Screenshots von internen Dokumenten aufgetaucht sind mit dem sogenannten C94-Stecker. Und dieser C94-Stecker ist der interne Begriff für einen Stecker, den Apple dann direkt an die jeweiligen Kunden verkauft, die in diesem Zertifizierungsprogramm drin sind. Die haben dann die Möglichkeit, pro Stecker $2,88 auszugeben und dementsprechend MFI-zertifizierte USB-C auf Lightning-Kabel anzubieten. Das ist relativ happig, was man aus dem Artikel rauslesen konnte, weil die bisherigen Steckergeschichten waren wesentlich unter dem $2,88 Preis. Und aufgrund dessen, dass jetzt erst so spät dieses Zertifizierungsprogramm kommt, also am Anfang nächsten Jahres etc., bin ich auch der Meinung, dass Lightning noch lange nicht tot ist. Weil warum sollten sie jetzt nochmal ein aktuelles Programm aufsetzen, die Dinger für $2,88 verkaufen, Stückpreis. Und es wäre ja auch ziemlich fatal, weil das ist ja eine Gelddruckmaschine, diese Geschichte. Wenn ich das so sehe, was da für Stecker über den Ladentisch gehen werden, was für Third-Party-Anbieter auf diesen Zug aufspringen werden, das werden einige sein, die trotz des hohen Steckerpreises die Kabel immer noch günstiger anbieten können als das Originalkabel von Apple. Also ich glaube, dass dieser Lightning-Stecker so schnell, wie wir uns das vielleicht wünschen, noch nicht wegfallen wird. Dass diese USB-C-Geschichte im iPad Pro zwar der Anfang war, aber das heißt noch lange nicht, dass im nächsten iPhone auch USB-C drin sein wird. Das glaube ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich im übernächsten kommen, aber im kommenden iPhone werden wir noch einen Lightning-Stecker sehen oder eine Lightning-Buchse sehen. Das ist meine Meinung.
Meinst du, jetzt wo wir USB-C schon im iPad haben, macht es dann noch Sinn, im iPhone den Lightning zu behalten?
Dass das auf lange Sicht kommen wird, schon, aber nicht im nächsten iPhone. Das glaube ich nicht. Werden sehen. Weil, warum sollten sie jetzt noch so einen Aufriss machen bezüglich dieses Steckers hier oder dieser Zertifizierungsgeschichte, also dieser sogenannte C94-Stecker? Das hätten sie auch schon viel früher machen können. Ja. Und wenn sie jetzt vorhaben, im nächsten Jahr das sowieso ins iPhone zu bringen, dann macht es ja keinen Sinn, kurz vorher noch ein Zertifizierungsprogramm auf die Beine zu stellen für die Lightning-Kabel. Ist meine Meinung. Also halte ich für unrealistisch, dass wir im kommenden schon USB-C sehen werden. Aber schauen wir mal.
Ja, gerüchteweise soll 5G ja auch 2020 erst kommen. Also erst in Anführungszeichen, bis bei uns mal 5G verfügbar sein wird, wird es auch noch dauern. Könnte ja eventuell sein, ja, klar.
Na gut, ich meine, das ist ja bei Apple nichts Neues. Sie sind ja auch relativ spät auf den 3G-Zug aufgesprungen. Das kam ja auch später als die Marktbegleiter zum damaligen Zeitpunkt. Das kennen wir ja schon. Auch wenn jetzt angeblich Samsung schon Prototypen auf dem Qualcomm Summit vorgestellt hat, mit 5G implementiert. Und der 855er Qualcomm-Chip wurde ja auch jetzt präsentiert, der ja 5G beinhaltet letztendlich. Aber dieses Teil, was sie da auf diesem Summit vorgestellt haben, das hatte ja noch nicht mehr die Möglichkeit, dass man es einschalten konnte. Display war blank, also war schwarz. Es ist ja noch ein sehr früher Prototyp und auch wenn man jetzt schon davon ausgeht, dass das S10 angeblich dann einen 5G-Standard unterstützen soll, das sind im Moment nur Prognosen. Ob das jetzt wirklich kommen wird, das glaube ich, weiß ich nicht. Ja, nur weil wir jetzt einen Prototyp sehen, heißt das nicht, dass im S10 das dann auch final drin sein wird.
Ja, vor allem wie energiehungrig werden die ersten Generationen von den 5G-Chips sein für Mobilfunktelefone, das ist ja auch die Frage. Ja. Haben sie da dazugelernt oder hast du da wieder das Problem, dass die einfach am Anfang relativ viel Strom ziehen. Ja, wie sieht es dann mit Akkulaufzeit aus? Macht das im 10er Sinn? Ja, ich wage es mal zu bezweifeln. Ja, da könnte sich Samsung eigentlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit lassen. Klar, vorne dabei, Early Adapter und bla bla bla, aber inwieweit das Sinn macht, muss man einfach mal abwarten. Aber hast du die Bilder gesehen zum S10?
Ich habe heute ein Video gesehen, wo das da auf dem Summit gestanden ist. Der Summit findet ja auf Hawaii statt, haben sich auch eine tolle Location ausgesucht. Weiter geht es nicht, um die Journalisten durch die Gegend zu fliegen, halte ich auch für totalen ökologischen Unsinn, aber okay, kann man ja natürlich nicht drüber streiten.
So viele Firmen, ne?
Ja, das ist doch, ich weiß es nicht. Ob das jetzt sein muss, das hätte man auch zentraler machen können, wo die Flugzeiten erstens kürzer sind.
Ja, als meine Frau noch nicht selbstständig war und bei einem großen deutschen Automobilhersteller gearbeitet hat, ist sie unter anderem mal, wo war sie überall? Auf jeden Fall das letzte Mal, glaube ich, wo sie da mal weg war, war sie auf Mallorca zu einer Autopräsentation für die Mitarbeiter und Probefahrt und Halligalli, ja. Sowas gibt es ja, heute immer noch. Ja.
Aber Mallorca wird ja auch gerne genommen für Autopräsentationen, weil erstens mal das Klima sehr gut ist.
Es ist nicht zu weit weg.
Ja. Er hat eine gute Flughafenanbindung. Genau. Die Insel an sich ist überschaubar, was die Entfernungen angeht.
Genau.
Das geht ja noch. Ich meine, wenn man jetzt ein Europa-Event macht und man veranstaltet das auf Mallorca, sind die Flugzeiten ja noch in Ordnung. Aber wenn man Leute aus Europa einlädt und lässt die nach Hawaii fliegen, finde ich das Unsinn, ist meine Meinung.
Ja, du kannst einen kompletten Flieger chartern, macht doch alles Sinn. Ne? Ja. Ich würde mir die Flugzeit alleine nicht geben wollen, das ist das andere Ding.
Ja, eben. Ich meine, Hawaii hin oder her, dann muss es sich auch lohnen. Für so ein paar Tage nach Hawaii fliegen, das wäre mir viel zu viel Stress.
Ja, die Frage ist, wie weit könntest du privat eventuell noch verlängern? Ja.
Das müsste man dann halt klären. Genau. Ne? Und vor allen Dingen, die lassen da Leute einfliegen, wo ich mir dann überlege, muss das jetzt sein? Wo hat derjenige, der jetzt dort berichtet, ansatzweise die Kompetenz überhaupt davon zu sprechen?
Oder welchen Mehrwert bringt er dann einfach?
Da erschrickt man sich, wenn man das sieht, wer auf einmal da auftaucht und wer nach Hawaii geflogen wird. Da fragt man sich auch, alle Kunden, die ein fallkompensierendes Gerät kaufen, finanzieren das mit, dass da so ein Hi-O-Pi hinfliegt und darüber berichten darf.
Also ich habe da jetzt weniger Probleme mit. Ich freue mich ja für jeden, der eingeladen wird, der da hinkommt, die Möglichkeit hat. Wie gesagt, mich freut es ja im Prinzip. Ja, soll jeder Spaß dran haben. Die Firmen versprechen sich ja irgendwas davon, sonst würden sie es nicht machen. Und von daher, man muss es halt mit sich selbst irgendwie, wie gesagt, das Verhältnis muss einfach stimmen zu dem, was man dann bereit ist, dafür auch eventuell zu tun. Ja. Inwieweit hat es Einfluss auf meine Berichterstattung? Das ist halt die Frage. Und da muss man sich manchmal wundern, gerade wenn es halt um Veranstaltungen geht, wo dann auch der ein oder andere Blogger oder Podcaster, den man kennt, eingeladen wird, wo man dann hinterher vielleicht nicht ganz so überzeugt davon ist, dass er noch frei von Einfluss ist. Aber das, wie gesagt, muss ja jeder mit sich selbst ausmachen.
Aber was ich jetzt halt speziell bei diesem 5G-Event meine, wenn da Leute hinfliegen, da geht es ja um eine hochtechnische Geschichte, 5G und um hochtechnische Vorträge. Und wenn da jetzt Leute hinfliegen, die, wo man von vornherein weiß, dass die in ihrem Kompetenzbereich dort nicht ganz gut aufgehoben sind, dann macht das nicht so viel Sinn in meinen Augen. Also da gibt es doch wirklich Leute, die technisch etwas besser drauf sind, die da auch besser aufgehoben sind für die Nachberichterstattung und nicht nur dann irgendwie vor der Kamera stehen und irgendwelche PowerPoint-Charts da, die sie sich gemerkt haben, da PowerPoint-Folien da vorlesen oder das wiedergeben.
Aus der Pressemitteilung.
Genau. Ja. Und gar nicht richtig verstehen, was da überhaupt präsentiert worden ist, im tiefen Detail oder gar keine Ahnung von Netzwerktechniken haben und dann da irgendwie nur was Vorgekautes wiedergeben. Ob das jetzt Sinn macht, da muss man halt auch als Qualcomm nach meiner Meinung etwas eine bessere Auslese im Vorfeld, müsste eine bessere Auslese stattfinden. Ja, also es ist jetzt nicht nur irgendein Event, wo jetzt mal ein Smartphone vorgestellt wird, sondern da geht es ja wirklich um tiefgreifende technische Innovationen und die muss man auch verstehen können. Ja. Also in die Tiefe. Ja. Aber okay. Da kann man sich drüber streiten.
Ja.
Vielleicht war es auch ein Versehen in der
in E-Mail-Verteiler. Vielleicht mussten einfach Plätze aufgefüllt werden, man weiß es nicht.
Ja, ja gut, das kann
auch sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich schon was dabei gedacht haben.
Irgendwas schon.
E-Mail fruchtet oder so verständlich ist nach außen hin, ist halt die Frage.
Ja, aber okay. Genau. Jeder soll mal Spaß haben.
Hawaii.
Ja, und somit hat Apple auch Spaß, weil 70% der Leute
haben mittlerweile... Oh, was für eine Überleitung.
Ja, ja. 70% der iOS-fähigen oder der iOS-12-fähigen Geräte sind jetzt mittlerweile auch umgestellt. Das ist doch schon ein sehr, sehr schöner, großer Anteil. Verlinken wir mal ein Dokument mit den genauen Statistiken. Apple hat da ja jetzt was rausgehauen zu der ganzen Geschichte.
Ja, es ist natürlich schön für Entwickler, ja, wenn du weißt, hier fast 3/4 sind jetzt mittlerweile auf der aktuellsten Version unterwegs, hast du es natürlich, was die Entwicklung betrifft, beziehungsweise den Legacy-Support wesentlich einfacher.
Ja.
Du musst ja nicht bis Android 1.8 irgendwas zurück die Codebase verwalten oder aufblähen, dass es da auch noch läuft. Klar, es ist die letzten Jahre auch einfacher geworden unter Android, aber trotzdem, das ist schon ein bisschen was anderes unter iOS. Es wird natürlich dem Nutzer auch sehr einfach gemacht. Wir haben da ja schon in der Vergangenheit oft genug drüber gesprochen, ja, wie das halt da mit der Update-Politik einfach aussieht. Ja, es kommt von Apple, peng. Ja.
Ja, klar, das ist halt der große Vorteil. Ich habe so schnell den Mute-Knopf nicht gedrückt, aber das sind Pannen, die
push halt mal vorkommen.
Push-to-Talk nicht, Push-to-Software-Button mehr oder weniger.
Push-to-mute.
Unmute. Ja. Mhm. Das, wenn man so einen kleinen Hustenanfall hat, dann wollte ich das nicht unbedingt in der Aufnahme haben.
Ja, okay. Mhm. Nee, ist klar. Ansonsten müsste...
Desto weniger muss man schneiden.
Genau, müsste ich rausschneiden. Wobei, apropos schneiden, wir haben ja ab und zu doch mal die Gedenksekunde im Podcast, um es mal so auszudrücken.
Mhm.
Ich habe zuletzt mal wieder, ja, ich mache es ja selten, muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe zuletzt mal wieder einen unserer Podcasts im Podcast Catcher meiner Wahl oder Player ja nachgehört und der hat ja diese schöne Trim-Funktion. Da gibt's keine Pausen.
Du hast Overcast benutzt, nehme ich an.
Nein, Pocketcast nach wie vor.
Aber hat er auch eine Trim?
Welche? Okay. Podcast hat das heute eigentlich im Prinzip nicht mehr. Ja.
Und du, weiß ich nicht. Ich höre zu 99% stationär die Podcasts, die ich konsumiere.
Da gibt es ja auch die schöne Statistik, wie viel Zeit hast du gespart und so ein Kram, ja, indem er die Pausen weggeschnitten hat oder die Zeit, die du gespart hast, wenn du mit 1, oder beschleunigt halt hörst und so ein Kram. Ja, das sind Sachen, mein Gott, interessiert mich jetzt auch weniger. Aber da habe ich dann auch nur gedacht, da gab es doch eine Pause. Entweder war ich da oder du oder wir beide und dann ist da einfach nichts drin im Podcast. Das ist schon.
Also,
kann man eigentlich so ein Player kann man eigentlich nur empfehlen, weil dann brauchst du dir die Mühe auch nicht machen und das alles irgendwie versuchen rauszuschneiden. Wobei, da gibt es ja auch Tools. Ja, wenn du entsprechend vernünftige Audiosoftware hast, kannst du ja die ganzen Pausen auch direkt automatisch raustrimmen lassen. Ja. Ist ja auch weniger das Problem.
Aber manchmal ist es auch ganz wichtig, mal eine Pause drin zu haben oder manchmal.
Ja.
Gibt es den Hörer auch mal Zeit, kurz darüber nachzudenken oder nachzuhaken?
Es gibt ja die auch absichtlich gesetzten Pausen, die fallen da natürlich schon auch weg.
Dramaturgische aufgearbeitet.
Zum Beispiel.
Genau. Ja, ja. Das ist jetzt bei uns zwar weniger der Fall. Man hätte jetzt zwar diesen Fail des Buttons als Absicht nehmen können. Ja, das war das Absicht, das war eine Kunstform.
Ja, genau.
Ja, ja. Oder wir wollten mal gucken, ob jetzt die Trim-Funktion wirklich funktioniert und haben es jetzt absichtlich gemacht. Ja, man kann das ja alles schön verkaufen, so ist es.
Ja, genau, man muss nur wissen, wie man es verkauft. Ja,
ja. Ja. Jetzt genau. Natürlich im Nachhinein das als Gag zu verkaufen, ist jetzt doof, aber okay. Ja.
Ich bin mal gespannt übrigens verkaufen, wie Microsoft es uns Nutzern verkaufen will, dass sie jetzt Microsoft Edge, die Technologie und den Browser einstellen und eventuell einen Chrome-basierten, also auf Chromium-basierten Browser dann alternativ in Windows oder für Windows dann anbieten aus dem Hause Microsoft. Das war eine News, über die ich heute gestolpert bin, fand ich sehr interessant. Andererseits, mein Gott, dann sollen sie den Schritt machen, ja, auf Chromium als Basis gehen. und da einen vernünftigen Browser draus machen, als dass sie weiterhin ihren Edge-Kram da versuchen zu pushen, ja, der, ja, was ich eigentlich noch nie verstanden habe. Ich nutze den Edge auch unter Windows 0, ja. Das Ding ist eigentlich nicht zu gebrauchen, ja. Meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich bin nur mal gespannt, wie Microsoft das dann verkaufen will. Angeblich hängt das ja auch damit zusammen, dass angeblich arbeitet ja Microsoft mit Google zusammen, Chrome, wie gesagt, auch auf ARM zu bringen, den Browser, ja, für Windows und ARM, dass da was kommt. Wahrscheinlich auch, weil Microsoft Chromium anscheinend, ich bin da nicht so firm in dem Thema, aber für irgendwelche Entwicklertools nutzt. Und die sie ja dann eh auf ARM bringen müssen oder wollen und in dem Zusammenspiel dann, wie gesagt, dann Edge eventuell auch einstellen, wenn sie dann eh schon Chromium beziehungsweise Chromium, die Technik dann auf ARM laufen haben, dann eventuell halt, wie gesagt, dann eh einen Browser entwickeln für Windows 10. Würde mich freuen, ja, weil die Technik, zumindest nach dem, wie sich es mir beim Nutzen präsentiert, einfach mehr Sinn macht, ja, dass man da Chrome einfach als Lösung ranzieht, als halt mit Edge weiter an etwas rumentwickeln und rumschrauben und versucht in den Markt zu drücken, was einfach, der Hase ist gelaufen, ja. Die alten Netscape, Mozilla und Internet Explorer Zeiten sind einfach lange rum. Ja.
Ja.
Der de facto.
Was nutzt du denn auf Windows für einen Browser?
Chrome,
okay.
Das ist eigentlich auch, also macOS 10, klar, da nach wie vor Safari. Hab allerdings auch Chrome installiert, wenn ich halt bestimmte Plugins einfach nutzen will. Ja.
Ja. Ja gut, ich benutze auf dem Mac halt auch Safari als Hauptbrowser und für gewisse Anwendungen, also alles, was Google-Dienste betrifft, das benutze ich komischerweise auf dem Chrome-Browser und ist halt so, macht der Gewohnheit. Und manchmal ist es auch praktischer, einfach dann das getrennt zu halten, einfach auch wegen der Handhabung. Es ist einfach schicker, finde ich, das dann in einem separaten Browser zu haben. Aber das ist auch Macht der Gewohnheit, sage ich mal.
Naja, vor allem, wenn du eh sagst, klar, Google-Dienste nutze ich dann in Chrome, aber alles andere oder auch gerade was vielleicht ein paar sensiblere Sachen oder auch dein Banking oder so betrifft, wenn du das nicht aus der App oder aus einer Anwendung heraus machst, willst du dann vielleicht doch lieber mit Safari, als da irgendwie Google vielleicht nochmal zwischendrin zu haben. Okay, ja, kann ich durchaus verstehen. Aber wie gesagt, Edge, also unter Windows habe ich Edge ganz am Anfang mal gestartet und das war's dann.
Okay.
Also ja. Für mich, also es würde durchaus Sinn machen, sagen wir mal so, wenn Microsoft jetzt endlich den Schritt gehen würde und würde da auch dann Chrome quasi verwenden.
Ja.
Muss man einfach mal abwarten. Ich bin mal gespannt, wie sie es halt verkaufen wollen, wenn sie den Schritt wirklich machen.
Ja. Wo wir gerade bei Verkaufen sind. Hast du den Werbespot gesehen von Microsoft bezüglich des iPads oder nicht des iPads, sondern des Surface Go?
Ich habe es nur gelesen. Ich habe es nicht gesehen. Ja.
Da hat Microsoft ja auch so ein bisschen gegen Apple geschossen. War so ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt das war. Fünf, sechs, sieben Jahre alt. Und sagte dann, ja, wo ich so jung war, da hatte ich auch noch ein iPad, ja. Und jetzt will ich ein bisschen mehr machen und jetzt bin ich erwachsen, jetzt nehme ich ein Surface. Witzig.
Ja, ja,
also so ungefähr, das ist so die Message des Werbespots letztendlich. Aber ja,
gut. Das ist auch das, gegen was ja Apple im Prinzip ankämpfen muss. Weil Apple sagt ja, das iPad ist ein Computer. In vielen Köpfen ist es aber immer noch ein iPad, beziehungsweise ein großes iOS-Gerät.
Das ist in meinem Kopf auch immer noch so. Das ist halt so. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass das neue iPad Pro der Software hinterherhinkt. Das heißt, nee, umgekehrt, die Software hinkt der Hardware hinterher.
Deswegen, und ich bin so auf iOS 13 gespannt.
Ja, und ich bin auch der Meinung, dass man mehr das optimieren muss in Richtung Tablet oder dass man da mehr Features noch einbauen muss, die in Richtung Tablet gehen. Und da muss ein bisschen mehr kommen, weil das Gerät hat so viel Dampf.
In Richtung Tablet oder in Richtung?
In Richtung Software, in Richtung iOS optimiert auf das Tablet und in Richtung, dass noch mehr in Richtung vollwertigen PC, Mac geht, nicht PC. Also, dass es ein bisschen mehr kann, weil das Ding hat so viel Dampf, was die Hardware angeht, aber die Software nutzt es im Moment in keinster Weise aus. Aber stellen wir uns mal vor, es wäre genau andersrum. Die Software wäre so optimiert und die Hardware wird nicht hinterherkommen, wäre ja genauso bescheiden. Also von daher, wie man es macht,
okay, ist
es
das Problem hast du ja teilweise mit Microsoft oder auch mit Google, gerade mit den neuen Geräten, sag mal, diese Chrome-Tablet, genau, die Chrome-Tablets, die neuen von Google, die du ja hier auch mit Intel-Chips kriegst. Wo du ja auch das Problem hast, dass die Software oder das Chrome OS beziehungsweise dann die Android-Apps auf den günstigen Geräten mit den günstigeren Prozessoren nicht so optimal oder nicht so gut läuft wie auf den teureren Geräten. Und das ist ja wieder das andere Extrem, ja. Beziehungsweise, dass du dann doch merkst, dass die Software nicht unbedingt für ein Tablet geeignet ist. Das sind alles so Sachen, ja, das ist halt dann das andere Beispiel dann wieder.
Ja, so ist es. Ja,
aber ich iOS bin so 13. Gespannt auf, genau, auf 13. Ja. Ich bin gespannt, was für einen Push das nochmal bringen wird, wenn wirklich Photoshop da ist. Was es dann letztendlich wirklich alles kann. Ja, und ist es wirklich Desktop-Class, ja, auf dem iPad? Da bin ich gespannt. iOS 13 bin ich sehr gespannt. Was passiert wirklich in Bezug auf Dateisystem? Ja, welche Möglichkeiten wird es da geben? Kannst du wirklich irgendwann mal hingehen, eine externe Festplatte anschließen? Ja, und kannst du auf das System wirklich auch mal dann zugreifen, beziehungsweise dich durch deine Verzeichnisse klicken? Das ist die Frage. Inwieweit das Sinn macht, mal dahingestellt. Aber wenn man gerade viel mit Video oder auch mit Fotos extern organisiert auf Festplatten arbeitet, ja, macht das durchaus Sinn, ja, dass man da die Möglichkeit hat, sich dann auch, wie gesagt, nicht nur alles dann irgendwie anzeigen zu lassen, sondern auch mal durchklicken, ja, vielleicht auch mal was verschieben, ja, oder damit auch arbeiten kann. Da bin ich echt gespannt. Und dann wird es auch noch interessanter, ja. Ich würde mir ja gerne so ein iPad Pro kaufen, aber wenn, dann hätte ich es auch gerne als einziges Gerät, aber das ist einfach nicht machbar für mich momentan, ja.
Das ist ganz, ganz schwer machbar im Moment. Ist also leistungstechnisch wäre das alles super zu realisieren, aber die Software lässt es nicht zu. Es ist so.
Ja, beziehungsweise der Anwendungsfall, den man einfach hat, ja, weil, oder halt auch den Workflow, den man hat, den man dann eventuell über fünf Ecken abbilden müsste, das, nee.
Nee. Ja, so ist es. Mhm. Ja, und es gibt neue Probleme bezüglich des MacBook Airs. Also Nutzer klagen über ein verschwommenes Bild. Das bezieht sich jetzt auf ein gleichmäßiges Ereignis. Das heißt, es zieht sich über das ganze Bild, was über die Webcam aufgenommen wird. Also das verschwommene Bild bezieht sich auf die eingebaute Webcam. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Also nicht auf das Display, sondern auf die Webcam. Also alles, was man da, was die aufnimmt, erscheint gleichmäßig verschwommen. Und das lässt natürlich hoffen, dadurch, dass es ein gleichmäßiges Phänomen ist und jetzt nicht irgendwo Fragmente sind oder nur innere Bereiche oder Randbereiche, dass es dadurch, dass es halt gleichmäßig auftritt und komplett ist, dass es nur ein Softwareproblem ist. Weil wenn es jetzt irgendwo ein optisches Problem wäre, wäre es normalerweise so, dass es nur Bereiche der Kamera betrifft oder dass es nur bestimmte Dinge betrifft, optisch gesehen. Das kann man daraus interpretieren. Und deswegen geht man davon aus, dass es ein Softwareproblem ist und dass bei den nächsten Updates das wohl wieder behoben werden oder behoben ist, das ganze Problem. Natürlich sehr schade. Obwohl allgemein die Kamera mit 720p Auflösung ja sowieso nicht so weit vorne dabei ist. Aber verschwommen sollte es trotzdem nicht sein.
Sollte es nicht sein, nein. Wobei die Frage wäre gewesen, nach wie vielen Jahren wäre mir das aufgefallen?
Weiß ich nicht. Ich benutze die nicht. Oder
ich auch nicht. Deswegen, mir wäre das wahrscheinlich nie aufgefallen. Beziehungsweise erst nach diesem Bericht hätte ich mal geguckt, ob meine Kamera überhaupt funktioniert. Ja.
Also wenn ich vorhabe, Videotelefonie zu machen, dann benutze ich dementsprechend eine vernünftige Logitech-Kamera etc. und mache da was Externes drauf. Natürlich ist das im mobilen Einsatz natürlich auch nicht sinnvoll, permanent da eine Kamera mitzuschleppen, aber die FaceTime-Kameras, wie sie Apple so schön nennt mittlerweile, die sind ja nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei, das muss man mal so sagen.
Ja, andererseits muss ich auch sagen, ich bin eh kein Freund von Videotelefonie und das bisschen, was ich mache, mache ich über das iPhone.
Ja.
Von daher, wie gesagt, mir hätte sich der Fehler wahrscheinlich so, falls mein Gerät betroffen ist, nicht erschlossen, außer ich hätte nach so einem Bericht dann mal geguckt, wie sie funktioniert oder wie sie ist.
Ja.
Ich habe das letzte Mal, glaube ich, mit Fotobooth, als es neu war, mit einer Cam gespielt.
Okay. Ja. Als es neu war, okay, das ist aber schon sehr lange her.
Das ist schon sehr lange her, ja.
Okay, das war ja, naja.
Ich glaube, meine Frau hat noch nie in ihrem MacBook Air die Kamera benutzt.
Okay, ja.
Ich glaube echt, sie hat noch nie die Kamera benutzt, ja.
Okay.
Okay, aber das andere benutzen sie wieder täglich für 1000 Sachen, ja. Von daher, das kann man ja so nicht verallgemeinern. Deswegen hatte ich auch gesagt, also wäre die Frage, wie viele Jahre es bei mir gedauert hätte. Ja. Wahrscheinlich hätte sich jemand, der von mir das Gerät privat dann gekauft hätte nach einiger Zeit, wenn ich halt umsteigen würde, wollte oder ein Nachfolger, der hätte dann sich wahrscheinlich bei mir beschwert, warum die Kamera nicht geht. Weil es mir einfach nicht aufgefallen wäre, weil ich es nicht nutze.
Ja, so ist es. Aber na gut.
Am besten direkt abkleben und Ende.
Nur da gibt es ja so elegante kleine Aufsätze für, wo man das dann ganz toll zuschieben kann. Das ist die elegantere Lösung.
Ja.
Das ist dann für die paranoiden Leute unter uns. Obwohl ich das auch am Thunderbolt-Display zum Beispiel auch drauf habe, muss ich ehrlicherweise zugeben.
Ja, sicher ist sicher, ja.
Ja.
Ja, wenn selbst Mr. Zuckerberg seine Kamera abklebt.
Ja. Es ist ja schon sehr befremdlich. Ja, aber gut, er weiß halt, was möglich ist. Und wer soll es besser wissen als Sugar Mountain, ne?
So ja, ist es. Genau, Sugar Mountain. Ja. Solange nicht Sugar Daddy sagst.
Da ist er noch ein bisschen zu jung für. Das muss er sich noch erarbeiten. Oder naja, ob man sich das erarbeiten muss, ist natürlich fraglich. Und ob das so erstrebenswert ist, das sich zu erarbeiten, das ist natürlich auch erfraglich.
Okay. Ja, ob, andere Sache, ob das erstrebenswert war. Aber auf jeden Fall, Apple hat jetzt Android-Support für ihre Apple Music-Software für Android veröffentlicht. Inwieweit das Sinn macht, ist eine ganz andere Frage. Es hat ja auch lange genug gedauert. Ich glaube, es waren 3 Jahre, hatte ich gelesen in dem Artikel. Aber jetzt ist es da. Wer Verwendung dafür hat, okay. Ich glaube, ich habe hier kein einziges Android-Tablet mehr.
Irgendwo fliegt da noch was bei mir rum, aber...
Ich glaube, das letzte Android-Tablet... Ah nee, stopp, das war ja das Google, genau, das hatte ich ja wieder zurückgeschickt. Und das letzte, was ich hier habe, ist, glaube ich, ein E-Reader, der auf Android basiert. Also so ein E-Book-Reader.
Okay.
Aber ein Android-Tablet? Nee.
Ja, Android und Tablets, da kann man natürlich auch ein Fass aufmachen. Ja.
Es gibt noch ein paar Hersteller, die sich daran versuchen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es halt jetzt mit Chrome OS aussieht. Ob das bei den Tablets irgendwie für nochmal... irgendwie einen Aufschwung sorgt oder für Verkaufszahlen sorgen kann, allein auf der Grund der Tatsache, dass halt Android-Apps funktionieren, ja. Aber Ja, ich weiß es nicht, gibt ob das so der Weisheit letzter Schluss ist.
Ja. Ja, wie du es eben schon sagtest, es gibt Hersteller, die auch neue Geräte noch auf den Markt bringen. Mhm. Huawei, MediaPad zum Beispiel, die haben ja gerade wieder was Neues rausgebracht. Die sind ja quasi da auch nicht zu stoppen. Die hauen immer wieder was raus. Ja, ob man das jetzt gut finden muss, ist eine andere Sache. Aber es ist halt auch budgetmäßig ganz interessant, ne?
Also ja, okay, wenn man mal guckt, zu welchen Preisen Amazon teilweise da die Dinger raushaut oder im Fünferpack dann, ja, okay.
Aber wenn ich mir natürlich jetzt angucke, wie günstig das iPad der sechsten Generation ist, da gibt man teilweise gab es ja Angebote, da kriegt man das Ding in der kleinsten Aufstattung für 279 Euro. Also wenn ich mir das überlege, ist es schon interessant, eher auf ein iPad zu gehen. Ne?
Ja, wenn man nicht wirklich den speziellen Wunsch hat, irgendwie in Bezug auf Formfaktor, dann halt aktuell Technik, SD-Karte eventuell, beziehungsweise wirklich mit Android unterwegs sein will.
Ja,
okay. Okay, klar. Dann, wenn man überlegt, ja, wie lange es schon kein Update mehr fürs Mini gab und in der Richtung vielleicht gerne was hätte, mit Apple nicht verheiratet ist, ja, beziehungsweise da keine Aktien sonst drin hat, okay, ja.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten würde ich jedem eigentlich zum iPad raten.
Ja.
Ob es jetzt ein so Pro sein muss, ist eine ganz andere Frage. Ja, wer hat da unbedingt Bedarf an einem Pro? Aber,
ja. So ist es. Ja. Hm. Gut.
Hatte ich nicht noch irgendwie was?
Das musst du wissen. Ich kann nicht deine Gedanken lesen. Noch nein, nicht. Ich arbeite dran.
Ich bin der Meinung, ich hätte da noch was rein in unseren Draft, aber da. Nee, das kann man sich sparen. Das habe ich erwähnt. Nee, dann, keine Ahnung, dann. Übernehmen Sie doch mal und ich kehre mal in mich, ob mir da noch was einfällt.
Ja, ich übernehme mal eine Podcast-Empfehlung und das mache ich ja recht selten, weil ich davon ausgehe, alles, was wir so hören, das kennt die Masse schon oder das kennen auch unsere Hörer, also brauche ich es nicht unbedingt zu empfehlen. Und hier ist es so, ich möchte nicht unbedingt dieses ganze Podcast-Projekt empfehlen, ich möchte dediziert eine spezielle Folge empfehlen. Und diese Folge zeigt uns, was alles so im Podcasting möglich ist, was im Radio so gar nicht denkbar wäre. Fangen wir mal mit dem Format an. Das ist der Podcast der Zeit Online. Der Podcast heißt, oder die Podcast-Serie heißt Alles gesagt? Fragezeichen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist ganz, ganz interessant. Am Anfang wird der Interviewpartner gefragt nach einem Codewort. Und sobald er dieses Codewort nennt, ist der Podcast zu Ende. Das heißt, der Interviewpartner bestimmt selbst die Länge des Podcasts. Und das ist eine ganz interessante Idee, die dahinter steckt. Und somit gibt es Podcast-Folgen, die relativ kurz sind und relativ lang sind. Und hier ist es so, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt mal alle Podcasts nehme, die ich in den letzten Monaten so gehört habe, ich will jetzt nicht sagen in meiner kompletten Podcast-Hörliste, aber ich sage mal so, in den letzten 2 Jahren ist das nach meiner Meinung oder nach meinem Empfinden der beste Podcast, den ich in den letzten 2 Jahren gehört habe. Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Weil es ist ein 5-Stunden-Podcast und dieser 5-Stunden-Podcast kommt einem vor, als ob es 2 Stunden war. Er ist so kurzweilig und das liegt nach meiner Meinung nicht an den 2 Moderatoren, die da das Gespräch führen, sondern an dem Interviewpartner. Und der stiehlt den Ganzen so die Show und es fällt natürlich auch nicht schwer bei diesen Moderatoren, sagen wir mal, zu glänzen. Das ist da relativ einfach, weil man merkt schon, dass die manchmal auch Fragen stellen, wo man dann sagt, okay, also von 2 Profi-Journalisten hätte ich jetzt teilweise noch ein bisschen cleverere Fragen erwartet. Und da merkt man auch, dass der Interviewgast sie dann so ein bisschen auflaufen lässt, aber auf eine charmante Art und Weise. Da sind 3, 4 Fragen dabei, wo er dann so eine Antwort gibt, wo ich dann sagen würde, ja, was Besseres konnte man da auch nicht antworten. Aber es geht, wie gesagt, darum, dass dort Herbert Grönemeyer als Interviewgast ist und er, wie gesagt, 5 Stunden lang Rede und Antwort steht. Und was so im Radio logischerweise aufgrund der Länge auch nicht möglich ist. Selbst wenn man es auch gekürzt hätte, wäre es so nicht möglich gewesen, weil in dieser Sendung wird gegessen, es wird geraucht, es wird getrunken. Sie bestellen dann zwischenzeitlich noch einen Lieferdienst und lassen sich Essen kommen. Und das sind auch alles akustische Merkmale, die im Podcast drin sind, die man hört. Man hört, wie gegessen wird, wie über das Essen gesprochen wird. Und das sind auch alles Bestandteile, weil sie reden über Restaurants in Berlin, eines seiner Lieblingsrestaurants. Und davon kommt dann auch das Essen. Sie reden über Kuchen. Also das sind Themen, die in normalen und herkömmlichen Interviews, denke ich, so gar nicht stattfinden. Da wird eine riesengroße Palette abgedeckt von Inhalten, von seiner Liebe zu Autos, was er für ein Auto fährt, warum er dieses Auto fährt. Es kommt einem nicht so vor wie eine reine Werbeveranstaltung für sein neues Album, weil das sind ungefähr 10 Minuten von dem Podcast, wo über sein aktuelles Album gesprochen wird, sondern es wird so über Gott und die Welt gesprochen, wie man so schön sagt. Und das macht diesen Podcast so hörenswert oder diese Episode so hörenswert. Für die anderen Folgen kann ich nicht sprechen, die habe ich mir nicht angehört, die es da gibt. Da werde ich mich dann wohl nochmal durcharbeiten. Aber es ist so,
viel Spaß als ob dabei. Ich habe gerade mal geguckt, wer so vorher alles dabei war.
Ja, okay. Aber es ist so, als würde man mit am Tisch sitzen. Es ist so hoch interessant, kurzweilig. Es ist also wer mit Herbert Grönemeyer vorher nichts anfangen kann, der kann danach sicherlich was mit ihm anfangen. Und ja, gut, als Herbert Grönemeyer-Fan hat man es wahrscheinlich auch einfacher, Zugang zu diesem Podcast zu finden oder zu dieser Episode zu finden. Aber schon sehr interessant, was er da so für Statements abgibt und wie offen und direkt er da über einige Dinge redet und vor allem Klartext redet und da nicht um den heißen Brei herumredet. Und ich würde mir wünschen, dass einige Radiosender den Mut hätten, jetzt nicht von der Länge das zu produzieren, aber so von den Inhalten und so zu sprechen, so zu reden, wie es dort stattfindet. Es gibt ja diese Sonntagsvormittagsformate in den ganzen Formatradios von den ganzen zweiten Wellen, NDR2, WDR2, wie sie alle heißen. Und das sind im Endeffekt alles nur gleich durchformatierte Interviewformate, die im Endeffekt nur dazu da sind, um irgendwas zu promoten auf eine ganz platte, oberflächliche Art. Entweder haben sie ein neues Buch, haben eine neue CD oder haben einen neuen Film rausgebracht. Und da geht es meistens nur um diese Projekte. Und hier geht es quasi um alles, was der gute Grönemeyer so gemacht hat, von seiner Schauspielkarriere bis zu seinen ersten Alben, bis zum aktuellen Album. Und da geht man wirklich tief in die Materie rein und man lernt den Grönemeyer wirklich noch etwas besser kennen. Also wunderbares Format und wunderbarer Inhalt, finde ich. Ja, absolute Empfehlung.
Ich habe mir es gerade mal in meinen Player gezogen. Alle, was heißt gezogen? Ich habe gerade mal abonniert, bin mal gespannt. 5 Stunden ist natürlich schon eine Ansage, ja, da muss man die Zeit auch erstmal dazu finden, beziehungsweise haben, ja. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinhören.
Ja, absolut hörenswert und
andere Frage, hat der Kapitelmarken?
Weiß ich nicht, weil ich die direkt über einen Player heute gehört habe, aber
weil ich habe gesehen, unter dem Link haben sie auf jeden Fall halt so eine Zeitangabe.
Richtig, die ist
10:05, da. 12:20. Weil ja, wenn sie das noch jetzt im Podcast drin hätten, wäre das natürlich dann schon
ja, so eine Sache. Also ich habe den, wie gesagt,
Player heute gehört. Ja, sein Vater fände ich jetzt nicht so dolle, aber gerade was er jetzt auch zu Das Boot oder sozusagen hat, sehe ich gerade hier in der Abfolge und noch so ein paar andere Sachen, wenn man die direkt anspringen könnte.
Aber was er über seinen Vater erzählt, das sind auch sehr interessante Anekdoten, auch Dinge, also das ist auch sehr hörenswert. Das klingt jetzt zwar in der Kapitelmarke, wenn man das so im Text liest, vielleicht nicht so interessant, aber toll, was er da so berichtet und das muss man komplett gehört haben. Ich sag's dir, das sind 5 Stunden Lebenszeit, die ich dir empfehlen kann. Ja. Nimm sie dir.
3:30. Ich singe so, wie ich mich bewege. Das ist ja schön. Ja.
Nein, es ist wirklich absolut empfehlenswert. Und ich halte mich ja mit Empfehlungen auch gerade von so professionellen Formaten immer sehr zurück. Aber hier kann man sagen, das ist ein absolutes Interview-Glanzstück. Ja. Nicht von den Moderatoren, aber von dem Interviewgast.
Ja, das ist ja oft so, ja.
Ja.
Wenn jemand klug im Kopf ist und auch noch reden kann, ja, und das kann der Grönemeyer ja einfach, dann ist oder ist schon mal sehr viel gewonnen, ja, weil je nachdem, wen du dann als Interviewer hast, ist das natürlich dann oder entwickelt sich da ein Gespräch, gerade wenn du halt, wie gesagt, jemanden wie Grönemeyer hast, der auch was zu den die unterschiedlichsten Themen einfach zu sagen hat, ja, dann kann das dann schon mal 5 Stunden werden.
Ja, und es ist auch interessant, ich meine, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, sich da hinzusetzen und das 5 Stunden lang zu machen, das ist ja nun wirklich auch eine Ausnahme. Der Mann ist ja noch beschäftigt. Es ist jetzt nicht so, als ob er nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Also der hat ja noch was zu tun. Also da sich 5 Stunden Zeit zu nehmen, das zollt ja allein schon mal Respekt. Und auch aktiv und nicht irgendwie gelangweilt zu sein, sondern auch wirklich das Gespräch zu führen und auch wirklich, du merkst halt keinen Abbruch. Das heißt, von der Minute 1 bis zur letzten Minute ist das Ding genauso frisch und so toll wie, ja, es ist einfach nur toll, was man da gehört hat. Ich hätte da noch 10 Stunden weiterhören können. Ja. Gut, aber genug der Lobeshymnen. Sonst denken die noch, wir werden von Zeit Online bezahlt, aber das ist nicht so.
Nee, das nicht. Wir werden allerdings auch nicht von Jamie Oliver gesponsert, weil wenn du schon einen Podcast erwähnst, werde ich jetzt auch mal einen erwähnen. Ja, okay. Der Jamie Oliver hat einen neuen Podcast jetzt am Start. Mhm. Da geht es um was wird es gehen? Um Essen, um Weihnachten. Und zwar nennt sich der Jamie's Christmas Cracker. Es geht da um... er will halt einem da ein bisschen den Stress bei den Vorbereitungen zu Weihnachten nehmen und da alles besprechen, was man so braucht, ja, ein paar Tipps geben etc. Ich bin mal gespannt, bis jetzt gibt es eigentlich nur so quasi die Nullnummer für den Feed, wo er kurz ein paar Sekunden was sagt und demnächst soll es halt losgehen. Ich bin mal ganz gespannt drauf. Ich bin ja, Fan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich... höre ihn eigentlich sehr gerne. Seit Jahren eigentlich, nicht erst seitdem er da im deutschen Fernsehen ein bisschen gepusht wurde. Dank Internet und internationalem Fernsehen, ja, beziehungsweise der Möglichkeit über Satellit ja doch sich sehr viel ins Haus zu holen, habe ich ihn da schon früher gesehen ein bisschen verfolgt, ja, auch was er gerade so dann neben seinen Kochbüchern und Kochsendungen gemacht hat und die diversesten Formate ja schon am Start hatte. Alles schon interessant zu sehen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, das wird ein recht kurzweiliger und auch nicht so übertrieben langer Podcast werden. Und muss man sich mal überraschen lassen. Das ist halt nur die Frage. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich so ein bisschen Küchen-Podcast werden, ja. Ob man da Interesse dran hat, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall fand ich es ganz interessant. Bin ich zuletzt, ich glaube, bei Instagram drüber gestolpert, auf seinem Kanal. Da hat er es angekündigt. Und lassen wir uns überraschen. Ich muss nur dran denken, den Link in die Shownotes zu stecken. Ja.
Jamie Oliver mag ich auch sehr gerne und ich sag mal, wer jetzt Tim Melzer beobachtet hat an den Anfangszeiten, wo er noch bei Vox war, wo er noch eine sehr kurze Haarfrisur getragen hat, und da hat man ja auch gesehen, also Jamie Oliver und Tim Melzer, die haben ja zusammen auch gearbeitet in England, Großbritannien. Da waren sie auch Kollegen. Und was ich dann so befremdlich fand zu der Zeit, wo dann Tim Melzer dann auch bei uns so, also wo er dann ins Fernsehen kam, Vox war ja sein erster Sender, wo er, glaube ich, tätig war, wo er ein eigenes Format hatte. Da hat man dann gesehen, dass er sehr stark Jamie Oliver kopiert hat. Und man hat ja Tim Melzer auch nachgeworfen oder vorgeworfen, dass er so die Jamie Oliver Kopie war, und das war am Anfang extrem der Fall. Mittlerweile hat er sich so ein bisschen emanzipiert und hat sich sein eigenes Standing geschaffen. Aber am Anfang war das ganz schlimm, und da fand ich das eher peinlich, wie sich Tim Meltzer vor 10, 15 Jahren präsentiert hat, wenn man das Original kannte. Das war wahrscheinlich vielen nicht so bewusst.
Man muss aber auch aufpassen, wo das herkommt. Die zwei kennen sich ja, die haben zusammen in Küchen gearbeitet, beziehungsweise Ausbildung gemacht. Die kennen sich sehr gut. Und als, wie gesagt, das auch gerade mit Jamie Oliver damals so durchgestartet ist, kam man in Deutschland natürlich auf die Idee, etwas Ähnliches zu machen, und hat da mit dem Tim Meltzer natürlich auch jemanden, der sein Handwerk versteht. Man muss nicht so, er polarisiert sehr stark, der Tim Meltzer, muss man auch sagen. Es gibt Leute, die können mit ihm einfach nichts anfangen. Ich finde ihn eigentlich auch eine sehr dufte Type. Ja. Kitchen Impossible ist auch so ein Format, wo ich am Anfang ein bisschen Zahnschmerzen hatte. Ja, und jetzt, wo es dem Ende zugegangen ist, doch sehr gerne immer mal wieder reingeguckt habe, muss ich auch sagen.
ist eines der besten Kochformate, die wir eigentlich mittlerweile haben. Liegt aber auch immer so ein bisschen in den Kontrahenten. Das steigt und fällt auch mit dem Kontrahenten, verarbeitet, sage ich jetzt mal.
Ja, verarbeitet ist gut, ja.
Wenn die interessant sind und wenn die gut sind und auch so ein bisschen Action machen und so ein bisschen polarisieren und auf die Sahne hauen, dann ergänzt sich das. Aber wenn da eine Schlaftablette ist, natürlich, dann fällt das Format natürlich auch so ein bisschen in sich zusammen. Ja. Also, und vor allen Dingen, die haben auch den Mut gehabt, dort Köche zu präsentieren, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die zwar durchaus Sterneköche sind, aber medienmäßig nicht so stark unterwegs waren, und die dann halt auch in Kitchen Impossible antreten zu lassen.
Naja, und wie gesagt, die zwei, die kennen sich schon so lange, haben sie eine Ausbildung gemacht. Ja. Damals hat man halt, wie gesagt, kam er dann auf den Meltzer auch zwangsläufig, hat ihm da halt die Möglichkeit gegeben, hat versucht, das Format halt auch so ein bisschen in diese Richtung zu drücken. Später in der Entwicklung von Tim Meltzer hast du auch einfach gesehen, dass sich das da auch wieder ein Stück entfernt hat, beziehungsweise er da so sein Ding gefunden hat. Und da auch mit den Formaten, die er dann später gemacht hat, bis hin zu Kitchen Impossible, ja schon eigenständig geworden ist. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber ja, wenn man so ein bisschen den Background kennt, ist es, denke ich mal, auch ziemlich ersichtlich, warum das am Anfang einfach so war. Zwei sehr unterschiedliche Typen auch. Und wenn man mal guckt, auch der Jamie Oliver, wie er sich in den Jahren entwickelt hat, auch gerade mit Frau, mit Kids, mit den Sendungen, wie er sich selbst verändert hat, wie sich so die Themen bei ihm ergeben haben, auch gerade was jetzt Schulernährung und sowas betrifft in England, ist schon sehr interessant, ja. Und wie gesagt, es gibt noch ein paar andere Podcast-Formate von ihm. YouTube, klar, ist er auch vertreten. Aber ich bin jetzt mal auf diese Weihnachtsgeschichte gespannt, ob die, ja, was sie vor allem bringt, ja, wie er es macht und ob man da wirklich auch was für zu Hause mit einfach mitnehmen kann. Und er ist ja auch was gerade mit seiner 30-Minuten-Küche oder so. Ja, das Format fand ich eigentlich auch sehr interessant. Zwei, drei Gänge halt in der halben Stunde einfach zu machen mit den Zutaten, die du da hast oder die du halt vorher passend eingekauft hast. Deswegen bin ich da mal gespannt, was er eventuell in diesem Podcast-Format einfach mitgeben kann. Und wie du es bei Zeit schon erwähnt hast, ja, wir werden auch nicht von Jamie Oliver gesponsert oder von seinem Verlag. Einfach mal reinhören.
Ja, klar.
Ich habe keine Ahnung, was mich da oder was uns da erwartet. Aber es kann im Prinzip nur interessant werden. Ja. Mhm.
So ist es. Gut, dann hätte ich noch einen kleinen Software-Tipp.
Oh, ich habe gedacht Gadget, weil ich wollte eben sagen, apropos hören.
Na, da kommen wir auch noch zu. Hören kann man mit der Software auch, weil es ist nämlich ein Voice-over-IP Mac-App-Client, nennt sich passenderweise Telefon und ist kostenlos. Ich weiß nicht, ob das so bleibt oder ob das irgendwann mal Geld kosten wird, aber wahrscheinlich wird es so bleiben, weil es gibt auch eine Pro-App, die dann kostenpflichtig ist. Aber die Basis-App ist dementsprechend kostenlos. Und das Besondere daran ist, das Ding funktioniert einwandfrei und ohne Probleme mit Telekom Voice-over-IP-Anschlüssen. Und es ist hundertprozentig Mojave-kompatibel, da gibt es keine Probleme. Und es ist sehr minimalistisch, hat alle Grundfunktionen, die man von einem SIP-Voice-over-IP-Client braucht, haben möchte. Gibt einen Dark Mode, ist ja heutzutage auch ganz wichtig. Und es funktioniert gut, stabil und es ermöglicht doch auch vernünftig am Mac telefonieren zu können. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel so ein Audio-Interface hat, wie wir zum Beispiel, die, so eine Sprachgarnitur, wie man so schön sagt, von Biodynamic, dann kann man ja auch entspannt das als Telefon-Headset benutzen und kann da ordentlich vernünftig am Mac telefonieren und ist quasi hands-free unterwegs. Ja, kleines nützliches Tool, tut das, was es soll, und ist so mein Tipp im Moment für solche Dinge.
Mhm. Ja. Muss ich mir mal speichern, wir werden ja jetzt zwangsläufig umgestellt auf
Voice over IP.
Ja.
Ja, ja. Mein Beileid. Du wirst Spaß haben.
Ich freue mich da auch schon tierisch drauf. Ja, die haben ja, glaube ich, vor 2 Jahren oder so schon versucht, wo ich gesagt habe, nee, wir warten da bis zum bitteren Ende. Und jetzt kam vor 1, 2, 3 Wochen das Schreiben, entweder oder gekündigt. Ja.
So ist es. Und woanders wirst du es ja auch nicht anders bekommen. Also ja, bleibt genau. Ja nichts anderes übrig. Das, ja, ist genau. Es ja. Das ist es ja, das Problem, was wir haben. Ja, und das nächste Produkt ist was zum Hören. Ja,
da gibt es was auf die Ohren.
Im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist ein...
Wow, ich sehe eben den Preis erst. What the fuck? Ich habe gedacht, das wäre so ein kleines Bluetooth-Ding.
Ja, klein ist gut. Das Ding ist 70 Zentimeter hoch und das Ding wiegt 15 Kilo.
Das wollte gerade, so. Ich habe das Produktfoto nur gesehen und ohne Referenz, beziehungsweise wenn da nichts daneben steht, klar, da hast du ruckzuck so falsche Vorstellungen. Ne?
Ja. Und das ist, sagen wir mal, ein Produkt, was sehr multifunktional unterwegs ist. Aber fangen wir mal mit dem Namen an. Vielleicht löst der Name schon einige Fragezeichen im Kopf auf. Es ist nämlich von JBL, das ist die Firma, und der Name ist Partybox 300. Es gibt auch eine Partybox 200, die unterscheidet sich in erster Linie darin, dass die 200er nur eine Stromversorgung hat, also dass man sie nur am Netzstecker oder am Netz am Strom betreiben kann, und die 300er hat einen eingebauten Akku. Dieser eingebaute Akku in der 300er, die wir heute besprechen, das Ding hat quasi 10.000 mAh. Wie ich eben schon sagte, 70 cm hoch, 15 Kilo schwer und ist eine sehr große, dimensionierte Box von den Ausmaßen und auch, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr schwer. Aber das Ding lässt sich extrem gut transportieren, weil wir haben 2 massiv eingelassene Haltegriffe. Die sind wirklich fest im Gehäuse mit vergossen. Also das ist also eine Gehäuseform, wo diese Haltegriffe mit eingegossen sind, also jetzt nicht irgendwie aufgeschraubt oder so, sondern das ist richtig in diesem Kunststoffkörper mit eingegossen. Also das hört quasi zum Gehäusedesign dazu. 2 richtig massive Griffe am Anfang und am Ende des Gerätes. Man merkt auch schon an diesem Kunststoff, es ist ein sehr, sehr roughes, sehr, sehr raues Kunststoff, würde ich fast sagen, und auch ein sehr belastbares Kunststoff. Das hat so ein Industriecharme, sage ich jetzt mal. Also es ist eine Box, die auch sehr, sehr belastbar ist, auch von äußeren Einwirkungen her. Da kann man sich auch schon mal draufsetzen. Das Ding kann man auch als Hocker benutzen. Da ist schon einiges möglich, was die Belastung angeht. Man sieht es auch an den Standfüßchen. Das Ding hat massive, eingegossene Silikonfüße, die auch nochmal mit einer Schraube befestigt sind. Das ist nicht einfach festgeklebt. Also das Ding ist auch für den Party-Einsatz gedacht. Man kann es, wie gesagt, horizontal aufstellen oder, wie gesagt, vertikal. Wenn man es halt vertikal aufstellt, hat man halt 70 cm Höhe. Das sind so die Eckdaten. Dann haben wir Schnittstellen. Wir haben 2x USB. Einmal USB zum Beispiel, um ein anderes Gerät aufzuladen, Smartphone etc. Also das heißt, man kann den 10.000 mAh Akku auch als Powerbank benutzen, der dort eingebaut ist. Oder zum Beispiel auch zum Durchschleifen. Das heißt, wenn ich das Ding netztechnisch betreibe, fungiert die eine USB-Buchse gleichzeitig als durchgeschliffenes Ladegerät. Kann auch sehr praktisch sein. Dann haben wir einen zweiten USB-Port, wo man zum Beispiel USB-Sticks anschließen kann oder auch Festplatten, wo man MP3s drauf liegen hat. Das heißt, man kann direkt dort Musik von der Festplatte, von dem Datenträger abspielen. Kann für den Party-Einsatz dementsprechend nicht uninteressant sein, da, wie gesagt, eine externe Datenquelle anschließen zu können. Dann haben wir die üblichen Geräte, zum Beispiel, um auch noch eine zweite Partybox verbinden zu können. Wir haben einen Mikrofoneingang und wir haben einen Gitarreneingang. Das heißt, wir können das Ding gleichzeitig auch als teilnehmen für eine E-Gitarre. Oder wie gesagt, wir können darüber unsere Stimme wiedergeben. Je nachdem, das dann auch Sinn macht, aber man kann es dementsprechend auch als also über Mikrofon, dann über die Box die Stimme wiedergeben. Dann kommen wir zur anderen Geschichte. Wir können nicht nur akustische Dinge von dieser Box entlocken, sondern auch visuelle. Das Ding hat eine eingebaute Lightshow, die hinter dem Lautsprechergrill eingebaut ist. Die ist quasi über die ganze Front verteilt in drei runden Elementen. Und diese Lightshow hat mehrere Modis. Das heißt, wir haben einmal den Modi Takt. Das heißt, dass dementsprechend die Musik nach Takt abgespielt wird. Verschiedene Farbwiedergaben. Einmal den Modi oder den Modus Puls. Und einmal den Party-Modus. Da spielt das Ding dann ganz verrückt. Und man kann es dementsprechend ausschalten. Die letzte Option ist mir persönlich die liebste, weil ja, man wird ein bisschen verrückt, wenn man dann länger auf diese Party blinkenden Lichter schaut. Obwohl für eine Party kann das dementsprechend ganz interessant sein. Muss man zugeben, alles zu seiner Zeit. Das sind so die Eckdaten. Und wir haben noch eine Taste, die sehr speziell ist und die sollte man nicht unbedingt drücken, wenn man das Ding auf voller Lautstärke hat, weil das Ding hat eine Bass-Boost-Taste. Das heißt, wenn man die betätigt, wird nochmal so richtig der Bass gepusht. Finde ich sehr gut, dass sie das nochmal differenziert haben vom normalen Klang, weil der normale Klang doch sehr ausgewogen ist, was man eigentlich jetzt nicht erwartet bei dem Namen Partybox, dass man so einen relativ ausgewogenen Klang hat. Aber das haben sie halt differenziert. Wenn man diesen vollen Bass-Sound haben will, dann muss man halt diese Bass-Boost-Taste drücken und dann kommt da nochmal richtig Druck raus und dann wird es dann nochmal richtig kribbelig im Bauch sozusagen. Ja. Von daher denke ich, ist das eine interessante Box für Leute, die Partys geben, die vielleicht auch eine Gartenparty geben, die vielleicht eine größere Fläche beschallen möchten oder die vielleicht auch einen Jugendraum haben oder irgendwie das Ganze dort positionieren möchten. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter man da vernünftig mit beschallen kann, aber was ich da so an Lautstärke rausholen konnte und was ich da so gehört habe, war schon fast schon beängstigend. Das Ding hat mir quasi schon ein bisschen Angst gemacht, was man da hören konnte. Letztendlich kann man das Ding auch nicht nur über USB betreiben, man kann es auch natürlich über Bluetooth betreiben, man kann von jeder Bluetooth-Quelle dorthin streamen und man kann natürlich Inhalte via Bluetooth wiedergeben. Das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Die Akkulaufzeit liegt so bei einer normalen Lautstärke, was bei dieser Box wahrscheinlich nicht oft stattfinden wird, die normale Lautstärke, bei 18 Stunden. Und wenn das Ding natürlich höher ausgefahren wird, lautstärkentechnisch, reduziert sich diese Akkulaufzeit. Aber dadurch, dass man auch einen Netzstecker einstecken kann, wird man da natürlich auch vernünftig über die Runden kommen, logischerweise. Und dadurch lädt sich dann natürlich auch der Akku nach und man ist dann wieder schnell im Rennen, mehr oder weniger. Ja. Es ist ein Nischenprodukt, würde ich fast schon sagen, weil es ist wahrscheinlich auch nicht jeder gewillt, 449 Euro für dieses System auszugeben. Wer auf den Akku verzichten kann, der kann auch zu 200er greifen und spart dann nochmal ein bisschen Geld. Das muss man dann überhaupt nochmal sehen, wie da der Use Case ist oder der persönliche Einsatzzweck. Ja. Ansonsten in dem Bereich, glaube ich, beeindruckend, was das Ding kann.
Ja, aber wie gesagt, ich war da ein bisschen irritiert, weil auf dem Bild, ja, ohne Referenten oder ohne Vergleichspunkt hast du halt schlecht Vor allem nennt sich da noch tragbare Bluetooth-Party-Lautsprecher.
Die ist tragbar, muss da ein bisschen, ja, ein bisschen Schmalz im Arm haben. Also.
Ich hätte aber nicht gedacht, dass das so ein Riesending ist. Ja. Ich hätte gedacht, das ist auch so ein kleines Teil. Ja. Maximal so Cola-Flasche.
Nee, es gibt auch Magnum-Cola-Flaschen.
Ja, aber das ist ja immer noch größer.
Ja, das ist wohl wahr. Es ist ein Produkt, was, denke ich, auch so ein bisschen, um zu zeigen, was so geht in dem Bereich. LG hat ja auch ähnliche Produkte draußen die haben ja auch letztes Jahr, glaube ich, zu IFA, nicht letztes Jahr, dieses Jahr zu IFA, auch was vorgestellt und einiges rausgebracht. Und es ist, denke ich mal, auch nur eine Frage der Zeit, dass, wie gesagt, jetzt auch LG, JBL nachgezogen hat mit dieser Partybox. Und ist beeindruckend, was geht, durchaus empfehlenswert. Wenn man das braucht und wenn man größere Räumlichkeiten beschallen möchte, ja, ganz klar. Und man sieht ja auch schon an der Anmutung von dem ganzen Ding, das Ding ist wirklich auch für einen harten Einsatz konzipiert. Das ist jetzt kein schnicki-schnacki schönes Kunststoff. Das ist ein sehr roughes und sehr festes Kunststoff. Das merkt man auch schon, dass da eine gewisse Belastbarkeit oder dass man eine gewisse Belastbarkeit auf das Gehäuse ausüben kann oder einen gewissen Druck oder wie man es auch nennen mag. Das Ding ist wirklich extrem rough produziert.
Extreme
rough. Yes. Ja. Okay. Von daher sehr interessant. Ja.
Gut.
Ich würde sagen.
Haben wir es für heute auch schon wieder, oder?
Dann haben wir es auch zur Folge 350 geschafft, uns wieder zusammenzufinden. Ja.
Ja. Jo. Das nächste wäre, denke ich mal, die 351, oder?
Wenn alles gut geht, ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht.
Jawohl.
Bedanken uns beide für die Aufmerksamkeit und so Gott will, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Tschüss.
Tschüss.